Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Moritz, Redakteur beim Roadbike Magazin, Erik ebenfalls Redakteur. Hi, Erik.
Moin.
Und unserem Gast Rick Zabel. Hallo, Rick.
Hallihallo.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben Rick Zabel da. Wir machen eine Tour de France Vorschau auf die Frankreich-Rundfahrt dieses Jahres. Blicken wir und wir gucken zurück auf die Karriere von Rick und auch auf die Zukunftspläne. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Rick Zabel nicht kennt, einige Worte zu ihm. Er ist 12 Jahre Radprofi gewesen, unter anderem beim BMC Racing Team, bei Katjuscha Alpecin oder auch bei Israel Premier Tech. Er hat 5 Profisiege eingefahren, Etappensiege in der Normandie, in Österreich und in Yorkshire, hat das Mannschaftszeitfahren gewonnen beim Giro del Trentino und war Sieger der Flandern-Rundfahrt, der U23. Wenn ich wichtige Ereignisse vergesse, dann korrigierst du mich bitte und sag's, wenn irgendwas fehlt.
Du warst ja sogar so lieb, um meine U23-Erfolge aufzuzählen, von daher
passt.
Ist das sehr lieb, sehr lieb. Ich hab noch 2-mal das Bergtrikot beim Giro getragen, das ist kein offizieller Sieg, aber darauf bin ich sehr stolz.
Ja, das soll nicht unerwähnt bleiben. Dieses Jahr hast du dann aber etwas überraschend im laufenden Betrieb quasi die Karriere beendet. Warum das so ist, darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Insgesamt warst du die letzten Jahre schon sehr aktiv auf Social Media, bist Podcaster, bist gefragter Interviewpartner und ich möchte jetzt, bevor wir richtig loslegen, erst nochmal einen ganz kleinen Test machen, nämlich wie textsicher du bist. Achtung, erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot, Überstunden nehmen wir zur Not.
So
dann kommt
aus.
Die Kündigung.
Ja, schon beim Champions League Finale.
Ja, scheißegal. Ja, Borussia Dortmund international.
International. Europapokal.
Wir sind beide große BVB-Fans. Was ich erst herausgefunden habe über deinen Social Media Kanal: Du bist zum Champions League Finale gefahren. Ist das jetzt so deine Zukunft, die du dir ausmalst? Eher so durchs Leben streunen, zu Fußballspielen fahren, Bikepacking-Touren, wie geht's jetzt, wie ist gerade der Plan?
Boah, also bei Road to Wembley war ja auch der einzige Plan ist kein Plan und das ist aber unpassend zu meinem Leben, also ich bin eigentlich schon im Hintergrund ein relativ strukturierter Typ und plan meine Dinge, die ich so vorhabe, aber ja, ich kann immer noch nicht so viel dazu sagen. Es ist halt richtig viel gerade im Hintergrund los und ich würde auch gerne mehr dazu sagen. Ich plane auf jeden Fall ein großes Projekt für 2025 und da ist auf jeden Fall, ich sag mal, das, was ich mir die letzten Jahre nebenbei aufgebaut habe in meiner Radkarriere, da jetzt mal so aus dem Vollen schöpfen zu können und auch so ein bisschen frei zu sein, ohne in diesem Teamkorsett zu sein, ist natürlich irgendwie schön. Und Road to Wembley ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich sag mal, ich muss mich ja immer so ein bisschen selber kneifen. Das ist ja für mich selber ein super schönes Wochenende gewesen und ein cooles Erlebnis. Aber so ehrlich muss man sein, es ist ja dann auch teilweise so ein bisschen Arbeit. Also natürlich macht man den Trip dahin, aber man überlegt sich ja als Content Creator ja dann schon so, okay, wie soll diese Story sein? Wie stelle ich was da? Welchen Shot brauchen wir noch? Wo drehen wir ein Intro? Wo drehen wir ein Outro? Und dann irgendwie auch abends, wenn alle vielleicht schon an der Bar sind und ein Bier trinken, noch das Video schnell zusammenzuschneiden und hochzuladen. Das sind ja so ein paar Dinge, die sehen nach außen immer so einfach aus, aber da steckt ja schon noch viel Arbeit dahinter. Und das macht mir aber sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist so neben dem Radfahren meine zweite große Leidenschaft und ist im Gegensatz zum Radfahren, was würde ich sagen, so eher so kopffrei bekommen, aber auch sehr analytisch und sehr bezahlen und so ist so dieses Social-Media-Ding, finde ich sehr, sehr kreativ, weil man eigentlich so seine ganze Kreativität ausspielen kann, die Ideen, die man hat, umsetzen kann. Und ich bin da jetzt gerade in so einer Phase, wo ich mich einfach ausprobiere und es macht übertrieben Bock und es ist dann teilweise auch ein bisschen muss ich manchmal mit dem Kopf schütteln, was mir das dann so ermöglicht und was für Türen das so öffnet. Und das ist halt einfach, also es ist so, ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn ich meinen Eltern erkläre, was ich mache, die denken halt, was macht der Junge? So, also das so, was machst du denn jetzt? Was machst du beruflich? Und dann es ist halt schwer zu erklären, ja, das ist ein Beruf, was ich mache.
Das heißt, der Begriff Radsportrentner trifft auf dich nicht zu, weil du bleibst ja dem Radsport erhalten.
Genau, also ich würde mich jetzt auf gar keinen Fall mehr als Profi bezeichnen, sondern eher als Hobbyfahrer, als Amateur oder einfach als Radfahrer aus Leidenschaft. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen, das wird auch immer so bleiben. Also das Radfahren hat mir, oder ich würde sagen, das Radfahren macht mir wahrscheinlich, hat mir noch nie mehr Spaß gemacht als jetzt oder als die letzten 2-3 Jahre. Aber da meine ich vor allem das Radfahren zu Hause mit Freunden, das Radfahren wirklich als Radfahren, als Training oder so ein bisschen. Oder Training ist auch schon vielleicht wieder ein bisschen zu hochgegriffen, aber wirklich das rein, die reine Bewegung mit dem Rad, Rad als Hobbysport mit Freunden zusammen, coole Events fahren oder so. Was mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, ist das Rennenfahren. Was, glaube ich, auch normal ist, wenn, so wie ich mich dann irgendwann aufgestellt habe, war das dann irgendwann sehr, sehr schwierig, so dieses Profileben und das andere Leben unter einen Hut zu bekommen. Und ich bin dann eigentlich auch relativ konsequent, wenn ich merke, okay, ich werde jetzt meinem eigenen Anspruch nicht genug. Und wenn ich was machen will, dann will ich es ja nicht richtig machen. Und dann irgendwie, deswegen war das ja dann auch diese Entscheidung, dieses Jahr die Karriere zu beenden, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Sehnsucht nach diesem neuen Leben ist so sehr, sehr groß. Und dann macht es irgendwie auch wenig Sinn, sich noch 4-5 Monate durch eine Saison zu quälen, wenn man eigentlich keinen Bock mehr hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch sehr konsequent, dass eben so, ich glaube, du hast zu Ende April hast du, glaube ich, deinen Vertrag aufgelöst, wenn ich es richtig genau weiß. Ist ja auch nur, du hast gerade konsequent gesagt, das ist ja konsequent.
Ja, also man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, es hatte jetzt mehrere Faktoren und das war auch wieder so ein bisschen eigentlich, ich bin halt ein offener Typ und gehe offen auf Leute zu und sag so ein bisschen, was ich denke und was ich fühle. Und so war das halt auch mit dem Team, dass ich im Dezember letzten Jahres schon zu meinem Team gesagt habe, Leute, ich weiß, ich bin nächstes Jahr im Vertragsjahr, also mein Vertrag läuft Ende 2024 aus. Ich sag euch ganz ehrlich, hab nochmal Bock auf die Saison, auch gerade weil Aki und Schwarzi kommen. Lass uns durchziehen. Aber wir müssen irgendwie nicht mehr über eine Vertragsverhandlung oder eine Verlängerung sprechen. Das wird mein letztes Jahr. Ich gehe das alles zum letzten Mal jetzt an und danach ist dann Schluss. Und ich glaube, diese offene Art, dass ich das Team da auch mitgenommen habe, so früh schon, das wurde mir im Nachhinein so ein bisschen gedankt, kann man sagen, weil oft ist es halt immer so, ja, das darfst du niemals sagen, dass du aufhören willst, so, falls du dann doch weiterfahren willst, vielleicht kriegst du ja einen Vertrag. Und ich war halt so, nee, wenn ich so fühle, dann sage ich das auch. Mhm. Und dann war es halt so dieses Jahr mit dem Team, wir sind ja jetzt kein schlechtes Frühjahr gefahren, aber dann kamen so ein paar Dinge zusammen einfach. Wir haben im U23-Team einen super jungen Fahrer, Joe Blackmore, der wurde ins Profiteam hochgezogen. Mhm. Den wollte das Team früher hochziehen, weil der super stark gefahren ist. Ich glaube, die haben meinen Weg auch so ein bisschen verfolgt. Es lief sportlich gut dieses Jahr, aber wir haben auch kein Rennen mit Aki gewonnen. Wir waren immer so ein bisschen dabei. Und dann hatten wir einfach irgendwann, ich glaube, nach Paris-Roubaix kam mein Teammanager auf mich zu und meinte zu mir, pass auf, ich frage dich ganz ehrlich, wie groß ist deine Motivation noch auf die letzten Monate? Dann kam natürlich relativ schnell die Tour de France ins Thema, wo ich gesagt habe, ja, wenn die Tour Thema ist, dann hoch. Wenn die Tour kein Thema ist, dann eher nicht so hoch, weil dann ist halt irgendwann im August, September Hamburg, Deutschland Tour, darauf freue ich mich noch. Aber die restlichen Rennen, kann ich mir schönere Sachen vorstellen. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, lass uns doch irgendwie zusammensetzen. Vielleicht finden wir ja einen Deal. Du machst deinen Platz frei für einen jüngeren Fahrer. Du bleibst aber für die Partner, bist du ein wichtiges Mitglied im Team, zum Beispiel für Factor. Du bleibst auf dem Factor-Rad. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, hast du ja Bock, mal in eine andere Szene reinzuschnuppern, in die Gravel-Szene, in 2-3 Rennen. Und so kam das eigentlich, ne, dass wir uns zusammengesetzt haben und dann sowohl finanziell als auch für alle Seiten irgendwie so eine Win-Win-Situation da war. Und ich dann auch gesagt habe, natürlich, jetzt im Nachhinein sagt sich das einfacher, als wenn man in diesen Gesprächen sitzt und dann irgendwie auch sich denkt, ey, ich war jetzt 12,5 Jahre Radprofi, so mein Leben endet jetzt von einem auf den anderen Tag oder ein neues Leben beginnt. Da habe ich schon ein paar Tage Bedenkzeit auch gebraucht. Aber es ist natürlich jetzt immer noch sehr frisch. Aber gefühlt, muss ich sagen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich mich jetzt ja, ich bin jetzt einfach so wie ich bin und kann das auch komplett zeigen und muss mich teilweise gefühlt nicht mehr so verstellen in Gesprächen oder nach außen hin, dass man dann diesen Profi-Schein, Profi-Status, Profi-Dasein irgendwie nach außen was gibt oder eine Professionalität vorgibt, die man vielleicht gar nicht mehr so fühlt. Und war das, würde ich sagen, eine gute Entscheidung und auch, was ich jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, alles im Hintergrund, aber da so ergibt, das ist auf jeden Fall alles sehr spannend, auf die Dinge, die ich mich freue.
Dieses Profi-Sein, was würdest du sagen, was waren die Sachen, wo du einfach sagst, ja, Knaller, das macht richtig Spaß am Profi-Dasein, das kann auch sein, dass ich das vermissen werde, und wo sagst du, boah, hey, drei Kreuze, dass das jetzt vorbei ist?
Also, ich glaube, was man ja immer so, oder was ich immer sehr, sehr schön fand, war wirklich so diese, ich nenne es, es ist ähnlich wie eine Prüfungsangst. Stell dir irgendwie eine Grand Tour-Etappe vor, wo du weißt, der Start ist berghoch, 12 Kilometer, und du bist halt Sprinter oder Gruppetto-Fahrer. Da weißt du halt, ja gut, ich bin da auf jeden Fall abgehangen. Dann wird es ein schwerer Tag. Und dann aber irgendwie so mit so einem Worst-Case-Szenario im Kopf da reinzugehen. Und dann aber, vielleicht läuft der Start doch besser, man hält doch länger mit als gedacht, man wird vielleicht abgehangen, aber kommt in der Abfahrt wieder zurück und ist dann irgendwie so 30 Kilometer vom Ziel. Man weiß zwar, man hat mit dem Ausgang der Etappe nichts zu tun, weil dann nochmal eine Bergankunft kommt, aber man denkt sich so, ey krass, hättest du mir heute früh gesagt, dass ich jetzt hier wäre, so hätte ich sofort unterschrieben, mega geil. Und ich glaube so diese, das ist für mich auch Radsport. Es gewinnt ja immer nur einer pro Tag, aber 180 Fahrer oder 160 Fahrer gehen so eine Etappe und du kannst für dich persönlich so Erfolge feiern. Du schaust dir die Strecke an und denkst dir, ey, wenn ich da vorne reinfahren würde in die Schlüsselstelle, wäre mega. Oder wenn ich da über den Berg überleben würde, das wäre cool. Oder als Anfahrer, wenn ich bis 200 Meter schaffe, den Sprint anzufahren, wäre es halt cool. Und wenn du das dann schaffst, das ist ja dein persönlicher Erfolg in dem Moment. Klar, du bist nicht der auf dem Siegerpodium, aber du hast deinen Job an dem Tag perfekt gemacht. Und es gab 12 andere Anfahrer, die wollten dasselbe. Und du warst halt der Anfahrer, der es geschafft hat. So. Und ja, das sind die Momente, die einem natürlich fehlen werden. Dieses auf seine sportliche Leistung stolz sein, was erreicht zu haben, was geschafft zu haben. Wir haben auch Trainingslager mal übertrieben viel Spaß gemacht. Also Trainingslager, wo man mit einem Team zusammengezogen wird, so ein Dezember-Trainingslager, immer richtig cool, weil das auch das irgendwie so der einzige Punkt vom Jahr ist, wo man mal alle sieht und alle trifft. Ja, und dann gibt's natürlich auch so ganz, ganz normale Dinge, dass wenn jetzt neue Räder rauskommen, neue, so Tech-Freaks, also neues Material, dass wir das vorher schon austesten können, dass wir ehrliches Feedback geben können, dass man schon mal irgendwie, ja, wenn man coole Partner im Team hat, einen coolen Helm, Brille bekommt, for free, so Sachen natürlich, das sind natürlich Sachen, die sind super cool. Aber die Sachen, die mir auf gar keinen Fall fehlen werden, ist zum Beispiel mein Essen abzuwiegen, also krass auf mein Gewicht zu achten, dass man da jetzt viel mehr, ich muss auch wirklich sagen, das ist, glaube ich, ist eine sehr ungesunde Bahn, in die das geht, diese krasse Kontrolle. Also ich glaube, das ist, sich in seinem Körper wohlzufühlen, ist das eine, und irgendwie eine Zahl im Kopf zu haben, wo das Gewicht sein muss, ist irgendwie das andere. Und ja, sozusagen deswegen, jetzt ist es mir relativ egal, wie viel ich wiege. Ich werde mein Essen nicht mehr abwiegen. Dann auch sich nicht mehr für die Dopingkontrolle 24/7 abmelden zu müssen, sondern einfach mal, es ist ganz ungewohnt für mich, zum Beispiel, ich bin gerade bei einem Kumpel, der seinen 30. Geburtstag in Barcelona feiert, und ich kann halt einfach dahin fliegen und ich erwische mich immer noch dabei, wie ich so denke, ja, ich muss mich abmelden, und dann so, ah nee, muss ich ja gar nicht mehr. Ich kann einfach irgendwo schlafen und niemand muss es wissen. So. Also das ist eigentlich auch krass, so diese Kontrolle. Und im Allgemeinen der gläserne, du bist ja so der gläserne Sportler, du musst, das heißt nicht rechtfertigen, aber dein Trainer weiß zu jeder Zeit, was du gerade machst, wo du bist, die Teamleitung, der sportliche Leiter, und da wird natürlich auch sofort, wenn du mal so ein bisschen, ich sag mal, den Weg verlierst und mal eine Woche nicht gut trainierst oder mal privat was einstreust, dann wird natürlich schon ein bisschen darauf geschaut, wieso, weshalb, warum, man muss sich rechtfertigen. Das heißt, das sind so die Punkte, die mir nicht mehr fehlen werden. Diese krasse Professionalität, dieses Roboterleben, nenne ich es mal. Und vor allen Dingen wird mir auch nicht mehr fehlen, wenn schlechtes Wetter ist, irgendwie aufs Rad zu müssen. So, da ich habe in den letzten Jahren sogar wirklich so ein bisschen Indoor- und Swift-Training für mich entdeckt. Das macht Spaß, weil das ist ähnlich wie Laufen. Da kann man sich auch in 1 oder 2 Stunden sehr ausbelasten und hat das Gefühl, was gemacht zu haben. Aber wirklich irgendwie so in einem kalten Januartag für 5 Stunden aufs Rad zu müssen, wenn es nieselt und 3 Grad sind, so dann einfach aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, ja, ich muss ja nicht, ist, glaube ich, schon auch ganz cool.
Mhm. Du bist ja Profi geworden mit dem Label, nenne ich es mal, der Sohn von Erik Zabel, so einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler. Wie blickst du so auf deine Karriere zurück, gerade auch, dass du mit dieser Last vielleicht auch da gestartet bist und irgendwann aber dann doch so ein bisschen deine eigene Marke vielleicht auch entdeckt und entwickelt hast. Wie blickst du da zurück?
Ja, ich glaube, das ist sehr ähnlich wie viele Leute. Wie gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre alt und wenn man dann so zurückschaut auf den Rick, der 18, 20 war, dann schüttelt man natürlich manchmal so ein bisschen mit dem Kopf oder fragt sich, okay, man hat da natürlich einfach ein ganz anderes Weltbild, ne? Und ich bin, das ist halt einfach der große Unterschied. Also wenn ich jetzt auf den jungen Rick zurückschaue, merke ich einfach, wie unsicher ich war und wie viele Sachen man irgendwie mit Coolness überspielen wollte, was im Nachhinein eigentlich ein bisschen eher peinlich ist. Und auch wie sehr ich habe mich 100% über den Sport definiert. Also es war wirklich für mich ganz klar so, wenn ich jetzt die Flandern-Rundfahrt U23 gewonnen habe oder deutscher Meister irgendwie im ersten Jahr U23 war, dann war ich so gefühlt so, okay, ich bin auf jeden Fall der geilste Typ hier auf diesem Planeten. So habe ich mich dann gefühlt. Und wenn ich halt Abgang war im Rennen, dann war ich halt auch so, okay, ich bin als Mensch nichts wert. So, was war das jetzt für eine Leistung? Und das ist natürlich schwierig, ne, wenn du dich so sehr an den sportlichen Leistungen definierst als Mensch, dann ist es in beiden Richtungen gefährlich. Also einmal ist es gefährlich, wenn es nicht gut läuft, dass du selber mit dir zu hart ins Gericht gehst. Und wenn es zu gut läuft, dass du halt abgehoben und eklig wirst, ne? Mhm. Das ist halt in beiden Richtungen bei mir, hatte ich dafür Talent, sag ich mal, um da so in beiden Richtungen ziemlich weit ausschlagen zu können. Und deswegen, wenn ich darauf zurückgucke, kann man halt ganz klar sagen, ich bin ja eigentlich durch die Nachwuchsklassen sehr gut und sehr erfolgreich gekommen. Bin dann nach 2 Jahren Profi geworden mit guten U23-Leistungen. Und war halt wirklich so, bis dahin habe ich mir die Frage gar nicht gestellt, ob ich die Fußstapfen meines Vaters ausfüllen werde. Es ist so, ey, schaut mal, ich bin richtig krasser Rennfahrer. Jetzt kommt hier der zweite Zabel so ungefähr. Und die Siege kommen nur so reingeflattert. Das war so gefühlt mein Mindset und das meine ich so ein bisschen mit abgehoben. Und umso krasser war es dann halt eigentlich Profi zu werden und zu merken, irgendwie in der U23-Zeit waren halt so Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Dylan Groenewegen, das waren so eigentlich so mit den Fahrern, auf denen ich auf Augenhöhe war. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die sind halt in die Profiklasse gekommen und haben relativ konsequent ihren Weg weitergegangen, um Siegfahrer zu werden. Und bei mir hat es dann halt geschockt. Und ich bin jetzt nicht schlecht gefahren, aber das Bild, was ich von mir hatte, so, es war halt wirklich so, wenn Caleb Ewan ein Rennen gewonnen hat, dann habe ich mir gedacht, ja, warum hat der schon ein Rennen gewonnen und ich noch nicht? Das kann doch nicht sein. Mhm. Und dann nimmt das halt so eine, ja, masochistische Art an, die halt auch nicht gut tut. Und der Druck wird immer größer, den man sich selber auferlegt. Ich sag mal so, deswegen, wenn ich so auf diese ersten 3 Profijahre zurückschaue, BMC, war ich sehr lost da, war Eigenbrötler, hab so viel mein eigenes Ding gemacht, viel mit mir selber ausgemacht. Dann war für mich, glaube ich, wirklich so diese Reise zu mir selbst hat erst begonnen mit dem Wechsel zu Katjuscha Alpecin damals, weil dann bin ich in ein Team gekommen, wo auch klar kommuniziert wurde, hey, du bist halt jetzt hier maximal der zweite Sprinter hinter Alexander Christoph oder vielleicht werden wir dich auch mal als Anfahrer ausprobieren. Und gerade das Zweitere dann, also das als Anfahrer ausprobieren, hat halt super gut geklappt. Und da habe ich dann so ein bisschen gefühlt meine Bestimmung gefunden und hatte eine super Truppe um mich mit Marco Haller, mit Nils Polit, mit Michael Mörkow, Alexander Christoph. Wir sind irgendwie immer so alle Rennen zusammengefahren. Und das war dann für mich eine ganz neue Erfahrung, dass ich mir sagen konnte, ey, krass, so kann Radsport auch sein. Man ist gar kein Einzelkämpfer im Team so, sondern wir haben eine Gruppe und wir kämpfen zusammen. Ey, ist ja Wahnsinn, ist ja cool. Und dann halt, wir waren auch sehr erfolgreich in dem Jahr. Alexander Christoph hat, glaube ich, irgendwie 10, 12 Rennen gewonnen. Und dann irgendwie so an so Siegen beteiligt zu sein und zu merken, ey, das fühlt sich eigentlich wie ein eigener Sieg an, wenn man seinen Job dafür gemacht hat. Das hat dann eigentlich meinen ganzen Blickwinkel auf den Sport auch geändert und das meine ich auch damit, dass ich mich dann so ein bisschen als Typ da mehr gefunden habe, weil ja, bis dahin habe ich mich schon so immer so vielleicht so ein bisschen, ja, den Druck auf den Schultern gespürt. Ich muss auch ein Siegfahrer sein. Mein Papa hat alles gewonnen. Ich muss das auch machen. Und dann so diese Zeit hat mir dann gezeigt, ey, wisst ihr was, ist eigentlich egal, was andere sagen, andere denken oder auch, dass ich mir diesen Druck aufmache. Ich bin jetzt nicht der zweite Erik Zabel, was völlig okay ist von den Erfolgen her. Ich gehe meinen Weg und ich habe Spaß dabei. Hauptsache, ich bin glücklich und ich bin vielleicht halt nicht der Siegfahrer, aber dafür bin ich trotzdem ein wichtiges Rädchen in so einem Rad und das ist mir auch viel wert.
Ja, das klingt ja, als hättest du da wirklich in dieser Profizeit schon quasi deinen Frieden gemacht. Ist das jetzt auch im Rückblick auf die Karriere? Sagst du da auch eigentlich alles richtig gemacht?
Voll. Also wirklich, das war so eine Standardfrage, die oft kommt, so was bereust du oder was hättest du gerne erreicht? Und ich muss wirklich sagen, dass ich so glücklich und happy bin mit all dem, was ich erleben durfte. Ich bin 4-mal die Tour gefahren, 4-mal den Giro, Mailand San Remo, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, also so alle Rennen, die ich als Kind cool fand, daran durfte ich teilnehmen. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und ich habe jetzt wirklich so eine Sichtweise darauf, dass es ist irgendwie total, da muss ich zum Beispiel sagen, das hat Chris Froome mir, die hat dann mit Chris Froome darüber ein Gespräch und das war super spannend, das zu hören, weil der Typ hat 4-mal die Tour gewonnen und dann 2022, als ich mit ihm gefahren bin, war der halt früher als ich berghoch abgegangen im Gruppetto, aber halt so gefühlt der schwächste Fahrer in der Tour und dann habe ich mit ihm, und ich habe das immer nur so, auch so, was halt dieser Standardblick ist, so dieses so, boah, muss das bitter sein, wenn du dies gewonnen hast und jetzt wirst du so weit abgehangen. Und er saß irgendwann mal so da und sagt so, das ist aber auch schon verrückt, einfach so beide Welten und beide Enden dieses Rennens zu sehen. Also ich war einmal ganz vorne als Erster und jetzt bin ich ganz hinten als Letzter. Und dann, das hat mir so, da hab ich gedacht so, ja, das ist eigentlich eine coole Sichtweise, das ist eine krasse Sichtweise darauf auch. Und sowas ja bei mir auch. Also ich bin zwei sehr gute Ausgaben der Tour de France gefahren und bin halt zweimal auch nicht ins Ziel gekommen. Und beim Giro bin ich zwar 4-mal ins Ziel gekommen, aber hatte halt auch coole Etappen, wo man Erfolge eingefangen hat und dann die Tage, wo man stürzt, auf die Fresse fliegt oder ganz knapp das Zeitlimit nur schafft. Und ich glaube, so diese Range aus Erfahrungen, diese weite Range aus Erfahrungen, über die bin ich glücklich, über die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch jetzt, ich habe aufgehört und ich habe eher so mit der Mentalität aufgehört, so, Junge, es reicht, ich bin damit durch. Und ich glaube, das ist natürlich viel gesünder in dem Sinne, als wenn man wegen einer Verletzung aufhören muss oder noch total daran hängt oder noch ganz viele Ziele hatte. Ich bin ganz ehrlich, ich habe aufgehört, sehr realistisch und habe gesagt, naja, ich werde auch einfach keine Rennen mehr gewinnen. Also die Jungs vorne sind jetzt so gut, ich habe einfach keine Chance mehr gegen die. Ich bin zwar noch ein solider Anfahrer und kann meinem Team irgendwie ein bisschen helfen, aber ich war jetzt auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich auch dachte, okay, Social Media läuft ja nicht schlecht, Podcast läuft nicht schlecht, ich bin ein ehrgeiziger Typ. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann da jetzt viel mehr draus machen, als wenn ich Radprofi bleibe noch 5 Jahre. Das war ja schon auch so eine Karriereentscheidung in dem Sinne. Und alleine, das ist immer so ein bisschen blöd, das zu sagen, dass man irgendwie so ein Pionier ist oder so, aber es gibt ja noch nicht so viele Radprofis, die diesen Weg gewählt haben. Und bis jetzt fühlt sich das alles gut und richtig an. Und von daher fühlt sich das eigentlich gut, dass alles so ist, wie es ist, weil ich jetzt das machen kann, was ich jetzt machen kann. Und es fühlt sich für mich so irgendwie so an, so ja, das sollte alles so sein. Und von daher bin ich mit nichts, ich hader mit nichts eigentlich.
Du hast eben angedeutet, dass der Weg auch jetzt so ein bisschen in die Gravel-Szene führen kann. Ist es ja dann mit sportlichen Ambitionen da dann vorne mitzufahren oder eher in diese Szene rein, Teil der Szene werden, da aktiv sein und vielleicht jetzt gar nicht so im sportlichen Ergebnissinne?
Genau, das ist so, also man muss ganz klar sagen, das war halt ein Wunsch von Factor. Erik fahr doch noch 2-3 Gravel-Rennen dieses Jahr. Und bei mir war das Interesse auf jeden Fall da, zu sagen, das mache ich. Ich fahre jetzt am 15. Juni mein erstes Gravel-Rennen, das von Valtteri Bottas, das Finnland-Gravel. Und schau mal, welches 1-2 ich vielleicht noch fahre. Ich will da jetzt nicht komplett abgehangen werden und letzter werden, so ein bisschen sportlichen Anspruch hat man ja auch schon, aber ich tue mich auch ganz schwer damit zu sagen, ja, ich bin jetzt Gravel Pro, weil das wäre so den Jungs aus der Szene ein bisschen respektlos gegenüber, weil das muss man ja ganz klar sagen, das sind halt wirkliche Profis und viele davon oder die meisten davon, die da vorne mitfahren, könnten auch ja im World Tour Zirkus noch vorne mitfahren. Mhm. Ich habe ja nicht aufgehört, Profi zu sein, um dann einfach in einer anderen Disziplin wieder Profi zu sein. Von daher ist mein Feeling eher so, ich habe total Bock, die Erfahrung mitzunehmen. Ich will da auch ein bisschen mitfahren. Wahrscheinlich wird der sportliche Ehrgeiz mich dann auch packen. Aber jetzt zu sagen, ich bin Fulltime Gravel Pro und ich fahre irgendwie 20, 30 Gravel-Rennen pro Saison, dann hätte ich als Straßenprofi weiter auch bleiben können. Daher bin ich da eher so, ich nehme gerne mal ein cooles Event mit und nehme auch mal an so einem Event teil, zum Beispiel auch so ein Unbound oder so, warum nicht, weil es würde mich schon mal reizen, daran teilzunehmen. Mhm. Aber ich trete da nicht in erster Linie an, um da zu gewinnen. Klar, wenn man 12. wird, 6. wird, ist das schön. Aber ja, die Platzierung wäre mir eigentlich eher zweitrangig, sondern die Erfahrung wäre mir wichtig. Mhm. Also das muss ich ganz klar sagen, die Erfahrung sagt man ja immer so, aber mir wäre halt vor allen Dingen wichtig, dass ich dann die Leute mitnehmen würde da auf die Reise und dann halt mal das Handy rauszuziehen und zu sagen, jo Leute, wir sind jetzt hier gerade in der Spitzengruppe, mal schauen, wie lange ich noch mithalten kann. Weiß ich nicht, ich glaube so diese Inside-Views, also das ist ja eins der Vorteile im Gravel-Sport, du darfst das Handy in der Trikottasche haben. Ich glaube, da hätte ich viel mehr Bock drauf, dann abends da zu sitzen und das beste Video zu haben, hört sich so blöd an, aber ja, einfach die Leute auf diese Reise mitzunehmen und das so zu transportieren, weil das ist ja im Endeffekt, was mir auch Spaß macht.
Wenn du sagst, so die Leute mitnehmen, hast du für dich so eine Zielgruppe, wen du ansprechen willst? Also sind das einfach gestandene Radfahrer oder sind das Neulinge oder hast du das für dich gar nicht so definiert, wen du mit deinem Content erreichen willst?
Nee, das habe ich nicht definiert. Also ich glaube, man kann es gut zusammenfassen. Einfach alle Menschen, die Bock auf Radfahren haben im Allgemeinen. Also das kann wirklich einfach jemand sein, der das Thema spannend findet und einfach nur diese Videos schaut, aber natürlich auch selber Rennen fährt oder jedermann Rennen fährt oder an Events teilnimmt. Aber im Großen und Ganzen, mir ist halt ganz wichtig, dass halt jeder kann Radfahren, so, ne? Und mir ist eigentlich, ich finde jetzt niemanden cooler, ob der jetzt einen 40er-Schnitt fahren kann oder einen 25er-Schnitt. Das ist mir ehrlicherweise relativ egal. Mir geht es darum, ja, einfach dieses Gefühl vom Radfahren zu transportieren. Das Gefühl, was ich selber habe. Das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Spaß. Einen Berggipfel zu erreichen, aber auch die Abfahrt runterzuballern. So, weißt du, wenn ich schaffe, irgendwie das ein bisschen zu transportieren, darum geht es mir, das ist mir wichtig. Und ich mache mir ja eher ein bisschen lustig über die Leute, die sich zu ernst nehmen, weil also das hat gar nichts mit dem Radfahren zu tun. Es gibt natürlich viele im Radsport, die auch sehr viel Talent dafür haben, sich ernst zu nehmen. Aber ich das ist so eine Charaktereigenschaft, wenn man so sehr spießig ist oder so sich sehr ernst nimmt. Ich kann da nicht anders, als irgendwie darauf rumzupieksen so ein bisschen, weil das triggert irgendwas in mir. Ich kann das so nicht richtig verstehen, aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich mich irgendwie gerne zum Hampelmann mache, ich weiß es nicht. Und das ist ja im Radsport auch manchmal so, dass Leute, man darf nur so aussehen und das ist die Vorgabe, wie man auszusehen hat und so ein gewisses Elite-Ding da vermittelt wird. Und ich ziehe auch gerne cleane Radklamotten an und sehe cool aus, total. Aber wenn jemand halt eher wie ein Skateboarder lässig rumfahren will mit dem T-Shirt, ja, dann ist es auch völlig okay für mich so. Und ich finde also beide Welten eigentlich cool. Von daher, ja, das ist gar nicht definiert.
Es gibt ja leider das Phänomen, dass gerade im Internet und gerade auf Social Media auch ganz ordentlich gehatet wird. Und so gesehen exponierst du dich ja auch auf eine gewisse Art und Weise, wenn du sagst, hier, Social Media ist jetzt mein Ding. Hast du da ein besonders dickes Fell dir schon angelegt oder sagst du, das berührt mich dann schon so, wenn irgendwelche negativen Kommentare kommen? Wie geht's dir da?
Ja, es ist ja schon so ein Phänomen, dass du kannst ein Video posten und du hast 200 Kommentare, wie cool alles ist und du hängst dich an den drei auf, die irgendwas Böses sagen. Das liest man natürlich trotzdem, aber ja, also ich würde schon noch sagen, dass ich eine Community habe, die sehr nett ist. Also das ist nicht oft der Fall, dass mal was gehatet wird. Und es ist ja, ich finde auch immer, es kommt immer darauf an, wie es rüberkommt, so, ne? Also da gehe ich ja auch offen und ehrlich mit um. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich eine Werbung gedreht am Großglockner mit Porsche. Und da war aus der Rad-Community sind mal ein paar Stimmen laut geworden, wie kann man denn mit einer Automarke zusammenarbeiten als Radfahrer und dies und das. Und das ist ja eine Kritik, die ich verstehe, die ich auch erwarten konnte und wo ich auch ganz klar dann sage, Leute, jeder darf ja seine Meinung haben und die auch äußern. Es geht halt immer darum, wie man sie äußert. Ne? Wenn das eine sachliche Kritik ist, dann lese ich mir die auch gern durch und nehme mir das zu Herzen oder denke darüber nach. Wenn es halt irgendwie beleidigend wird oder ich einfach weiß, okay, das ist kompletter Quatsch, das hat mit der Realität nichts zu tun, dann muss man einfach drüber stehen und es einem auch egal sein. Auf der anderen Seite versuche ich aber authentisch dazu zu stehen, was ich mache und tue. Und genauso wie ich halt ein schönes, das Aerorad von Factor sehr ästhetisch finde, finde ich halt auch ein Porsche 911 sehr ästhetisch so und ist halt ein ästhetisches Fahrzeug. Und dann denke ich mir für mich endlich nur, okay, habe ich Lust mit so einer Marke zusammenzuarbeiten? Ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist und ich sage, ich habe da Bock drauf, dann mache ich das auch und sage das nicht ab, weil ich Angst hätte, da kann ja Kritik kommen. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe zum Beispiel. Und weil ich mir auch dann immer denke, naja gut, ich kenne das ja auch, ich kenne ja auch beide Sichten, gerade dieses Auto-Fahrrad-Thema als Beispiel. Fahrt auf den Fahrradwegen, Autos schneiden ein, dies, das. Ist ja ein riesen Streitpunkt, aber wenn man nicht irgendwie in eine Diskussion miteinander geht, es wird ja nicht besser, wenn wir Fahrradfahrer immer sagen, so, alle Autofahrer sind scheiße und andersrum genauso, so weißt du, also das, zum Beispiel, ich bin Fahrradfahrer und Autofahrer, ich bin halt beides gleichzeitig und ich reg mich auch mal über Fahrradfahrer auf, wo die über Rot fahren oder die zu dritt nebeneinander fahren, wo ich mir auch denke, das muss jetzt nicht sein. Aber natürlich kriege ich mich auch als Fahrradfahrer drüber auf, wenn ich geschnitten werde, so, ne? Und da irgendwie vielleicht mehr eine gewisse Toleranz. Ich versuche immer tolerant zu sein und beide Sichten zu verstehen. Aber man muss auch dazu sagen, Instagram ist, finde ich, bei mir sehr positiv. X und Facebook habe ich gelöscht, weil da waren zum Beispiel, das waren Plattformen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und dann habe ich auch gesagt, okay, da sehe ich mich nicht, weil da war es mir halt einfach zu negativ und da habe ich mir auch gedacht, okay, das bringt einen auch nicht weiter, wenn man sich irgendwie nur Dinge durchliest, die auf Hetze aus sind oder Haten aus sind, so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war bei X und Facebook viel doller als in den anderen Plattformen, deswegen bin ich da auch nicht mehr.
Ja, dann schauen wir doch mal auf ein Ereignis, was seine Schatten vorauswirft. Die Tour de France 2024. Ja. Du hast eben schon gesagt, du bist viermal die Tour de France gefahren. Wie ist es für einen Radprofi? Steht die Tour de France wirklich so über allem? Und ist da das Denken so stark ausgerichtet? Ist der Stress so hoch wie nie? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Tour de France ist schon die Superlative im Radsport. Ja, das ist halt einfach, ich glaube, von Kind an, wenn es halt ein Radrennen gibt, was man irgendwie kennt oder im Fernsehen schaut, dann ist es die Tour de France. Und das ist halt so das Rennen, was über allem steht. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man irgendwie jetzt jemand erzählt, man ist Radprofi, dann ist die zweite Frage eigentlich immer, bist du schon mal die Tour de France gefahren? Und wenn du dann halt sagst, ja, ich war 12 Jahre Radprofi, bin aber nie die Tour gefahren, dann merkst du auch richtig, wie du gefühlt nicht ernst genommen wirst. Gerade in Deutschland, vielleicht ist es auch ein deutsches Ding, aber gerade in Deutschland ist ja Radsport gleich Tour de France, kann man schon so sagen. Und deswegen glaube ich, ist es irgendwie so verankert, so, ey, das ist irgendwie der Super Bowl oder das Champions League Finale im Radsport, da muss man mal teilgenommen haben. Aber das ist dann auch wie so oft, dass da Realität und Schein weit auseinander liegen, weil ich weiß immer, ich habe mich immer mega auf die Tour gefreut war immer für mich so, okay, da muss ich nominiert werden oder bitte, hoffentlich werde ich dieses Jahr wieder nominiert. Und wenn dann die Nominierung kommt, ist es erstmal Riesenfreude und bei der Teampräsentation auch noch und alles cool. Und spätestens dann in der ersten Etappe, wenn es losgeht, merkst du so, oh mein Gott, das werden 3 harte Wochen, was tue ich mir hier an? Und da war wirklich so, dass eigentlich, das ist so ganz, ganz komisch, dass du dann eigentlich 2-3 Wochen, ich war da immer gefühlt im Überlebensmodus oder auch mental wirklich sehr, sehr am Limit, einfach weil das alles so anstrengend war und alles so doll war und Medieninteresse und es wird nochmal schneller gefahren und es wird nochmal härter gekämpft um die Position, weil einfach alle nervös waren und alle motiviert waren und alle sind topfit. Ja, und dann irgendwie ist die letzte Etappe in Paris und du kommst auf dem Zahnfleisch hin, oder zumindest bin ich immer auf dem Zahnfleisch hingekommen. Und dann ist so dieser letzte große Moment, Champs-Élysées und Arc de Triomphe, und dann finishst du und hast Champagner in der Hand und sagst, ja, nächstes Jahr bitte wieder. das ist wirklich so ein bisschen wie Stockholm-Syndrom, sag ich mal. Das kann ich auch nicht so, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber irgendwie die große Bühne reizt dann schon. Mhm. Und das war schon immer richtig cool, aber ja, ich bin jetzt auch nicht mehr traurig, dass ich das nicht mehr machen muss.
In der ersten Staffel dieser Netflix-Serie, die ja 2023 rauskam, hast du sicherlich auch gesehen, gehe ich von aus. Ja. Da gibt es ja auch, glaube ich, im ersten Teil diese Szenen, wo diese Teamchefs oder auch sportlichen Leiter zusammensitzen und sagen, boah, also wir müssen jetzt hier mindestens eine Etappe und irgendwie ein Wertungstrikot, sonst können wir den ganzen Laden hier dicht machen. Hast du solche Momente auch erlebt, dass dann auch von Seiten des Teams nochmal besonders auf eine Drucksituation hingewiesen wurde, dass jetzt eben bei der Tour unbedingt performt werden muss?
Ja, also ich glaube, Druck ist eigentlich in jedem Team da. Besonders groß wird er natürlich dann, wenn du, wie du gerade angesprochen hast, irgendwie die Existenz des Teams irgendwie dran hängt und die alle wissen, jetzt ist die Tour, jetzt ist die große Bühne, wir brauchen noch einen Sponsor. Mhm. Und bei mir war das, glaube ich, 2019 war das so, als Canyon und Alpecin, also beim Team Katjuscha Alpecin hatten wir da deutsche Hauptsponsoren. Mhm. Und da, ich sag mal, die Radsportwelt ist ja dann doch irgendwie klein und dann beginnt es zu munkeln, so, okay, Canyon ist nicht gerade happy mit der sportlichen Leistung. Alpecin hat auch andere Optionen, woanders hinzugehen als Sponsor. Und dann merkst du natürlich so, wie der Teammanager nervös wird und so merkt, wie seine Schäfchen ihm so aus der Hand gleiten. Und dann, aber ich meine, das ist dann auch wieder so das Ding, das ist für mich auch typisch Radsport. Radsport ist halt wirklich auch teilweise ein Sammelbecken von sehr, sehr interessanten Persönlichkeiten in allen möglichen Positionen. Und wenn man so mal, also ich habe mich oft gefragt, leben wir hier wirklich im Jahr 2024? Weil, also ich muss halt sagen, in den Teams, in denen ich gefahren bin, gab es halt nie einen Mental Coach und es gab keine mentale Hilfe oder so. Und wenn man sich dann halt überlegt, das macht ja eigentlich einen guten Manager aus, im Hintergrund brennt der Laden und du bist trotzdem eigentlich cool da vorne raus und gibst deinen Jungs Vertrauen. Und das können halt ganz viele sportliche Leiter nicht, ne? Die dann einfach den Druck 1-2-1 weitergeben. Und dann denke ich mir halt auch immer so, du hast irgendwie deinen Job verfehlt, wenn du sportlicher Leiter bist und du hast Druck und gibst den Druck 1-2-1 weiter an die Fahrer, weil das ist ja nicht. Also, was erwartest du jetzt von dem Fahrer? Ja, okay, ich versuche die Etappe zu gewinnen, so, aber zu sagen, du musst die Etappe gewinnen, sonst ist das Team dicht, so, irgendwie diesen Druck auf die Schultern von dem Fahrer zu legen, da dachte ich mir dann halt auch immer, weiß ich nicht, ob hier jemand seinen Job so ein bisschen verfehlt. Also, deswegen, man hat schon im Radsport viele Dinge mitgemacht, wo man sich denkt, das sind doch Dinge, man dachte, das sind Dinge, die gibt's doch gar nicht, aber im Radsport gibt's die ziemlich oft. Mhm. Und, im Nachhinein kann man meistens drüber lachen oder findet es witzig oder so. Aber ja, wenn man aktiv in diesen Situationen drinsteckt, ist das natürlich auch nicht so einfach.
Wie intensiv beschäftigt man sich immer mit den Etappen, mit den Streckenprofilen, mit Gefahrenstellen, mit dem, was da auf einen zukommt? Ist das auch typenabhängig? Ist das, der eine macht's mehr, der andere macht's weniger?
Ja, ist typenabhängig. Also ich glaube, mittlerweile hat man ja auch die Tools gerade mit Veloviewer und dann natürlich das Roadbook auch noch. Aber es gibt wirklich die Typen, die sich irgendwie, glaube ich, wenn sie wissen, die fahren die Tour einen Monat vorher da hinsetzen und schon genau wissen, Tag 12, Kilometer 23 geht, kommt die Rechtskurve und dann fahren wir den Berg da hoch, da will ich attackieren. ich war immer eher der andere Typ, der alles so ein bisschen auf sich zukommen lassen hat. Und auch in der Grand Tour hat es mir nie geholfen, wenn ich irgendwie wusste, okay, in 3 Tagen kommt eine schwere Bergetappe. Sondern ich war mal so ein bisschen von Tag zu Tag und erstmal eine Etappe nach der anderen und dann halt natürlich die Etappe dann im Detail sich anschauen, den Abend vorm Rennen habe ich schon immer gemacht, wie lang ist der Berg, wann kommt der Berg auf der Etappe, wie steil ist der, wie ist die Zielankunft technisch, das sind ja die ganz normalen Dinge, die man sich vorbereitet, aber ich habe mir doch immer gedacht, so, jetzt lass da halt einen 4 Kilometer Berg kommen. Radsport ist ja dann auch manchmal nicht so kompliziert, wie man es dann machen will. Lass dann 4 Kilometer Berg kommen, 10 Kilometer vom Ziel, der vielleicht gerade so machbar ist als Sprinter. Dann dachte ich mir auch immer so, gut, meine Aufgabe ist, als allererstes vorne reinzufahren, dass ich eine gute Position habe. Und dann kommt es eh auf die Beine an. Also entweder ich kann mit oder ich kann nicht mit, weil dadurch, dass ich ja kein starker Bergfahrer bin, kann ich ja das andere nicht beeinflussen. Also die fahren halt so schnell hoch, wie sie hochfahren, und ich fahre so schnell hoch, wie ich kann. Mhm. Und dann muss man halt am Ende sehen, reicht oder reicht's nicht. Und ich habe dann halt immer versucht, auch für mich Radsport sehr simpel zu denken und so, und sich dann einfach zu sagen, okay, das, wie schnell die diesen Berg hochfahren, liegt nicht in meiner Hand. Das Einzige, was ich regeln kann, ist, dass ich eine möglichst gute Position habe, wenn wir reinfahren. Und dann muss ich halt die Beine sprechen lassen, entweder sind die gut genug oder nicht. Und ja, so bin ich eigentlich an die Etappen mal rangegangen. Sehr pragmatisch.
Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass dann gerade so auch bei den Sprintetappen oder in stressigen Rennsituationen dann auch einem ständig der sportliche Leiter am Ohr hängt und sagt, ey, ihr müsst jetzt aber alle vorne fahren? Und denkt man sich dann manchmal auch so, ja, du Klugscheißer, das wissen wir alle selbst?
Ja, natürlich. Und die machen ja auch nur ihren Job und die versuchen ja auch einen zu pushen. Problem ist aber halt wirklich, glaube ich, diese Radios. Das Problem ist ja nicht, dass unser sportlicher Leiter das sagt. Das Problem ist, dass es halt 21 sportliche Leiter zur selben Zeit sagen. Mhm. Und dann kann man sich halt wirklich, das ist dann wie so ein Bienenschwarm, wo man wirklich merkt, da hat irgendwie einer mit dem Stock reingestochen. Du merkst halt wirklich die Nervosität einfach von einer auf die andere Minute steigen. Und das Tempo wird schneller und die Ellbogen werden ausgefahren, weil du weißt, okay, jetzt in 3 Kilometern kommt irgendwie eine Kurve oder eine enge Brücke oder so. Und das ist ja auch so ein Phänomen im Radsport, ne? Wenn da, sagen wir mal, da kommt eine enge Brücke, wo man weiß, okay, das ist eine Gefahrenstelle. Anstatt langsamer zu werden und irgendwie zu sagen, okay, wir fahren da sicher durch, wird das Feld ja schneller. Und jeder denkt sich, ich will da vorne als Erster durchfahren, weil auf Position 20 passiert vielleicht ein Sturz oder die müssen bremsen. Mhm. Und dann, wenn ich vorne bin, habe ich einen Vorteil. Also, das ist ja komplett konträr gedacht, wie man eigentlich logisch denken würde. Deswegen, man denkt sich natürlich schon. Also, das ist ja aber immer so. Das ist ja aber ganz normal, wenn ich irgendwie mal jetzt mal ein Rennen kommentiert habe oder auch selber beim Rennen fahre. Man denkt sich immer, Junge, jetzt fahr doch da rechts vorbei oder mach doch dies oder mach doch das. Man vergisst leider sehr schnell, wie schwer das im Rennen aktiv ist. Und wenn man nicht den Puls bei 180 hat und die Lungen nicht brennen und die Beine nicht brennen, dann ist es halt einfach zu sagen, warum bist du da nicht eben rechts vorbeigesprintet? Wenn du aber in der Situation bist, dann hast du ja diesen Blick gar nicht. Du hast ja einen Tunnelblick, bist am Limit und schaust nur nach vorne und hast ja gar nicht mehr den Überblick, was rechts und links von dir passiert. Das ist dann die Kunst. Und das macht halt dann auch die Champions von den normalen Fahrern aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
In den letzten Jahren oder in den Jahren, in denen dein Vater vor allen Dingen gefahren ist, da war es ja oft so, es gab einen Prolog und dann gibt es 8 bis 10 flache Etappen und dann geht es irgendwann mal in die Berge. Und bei den flachen Etappen haben die Sprinter ihre Chance. Dieses Jahr geht es jetzt in Italien mal direkt mit 2 bergigen Etappen los. Und es ist auch jetzt häufiger geworden, dass es direkt irgendwie zur Sache geht und man auch quasi von Tag 1 der Tour de France extrem aufmerksam fahren muss, wenn man in der Gesamtwertung vorne landen will. Was ist da deine Philosophie? Was findest du besser als aus Fahrersicht?
Ja, ey, aus Fahrersicht ist man ja auch sehr egoistisch. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir 21 Flachetappen gehabt hätten. der allerbeste Bergfahrer und Bergfreund. Aber natürlich, Bergetappen und Zeitfahren gehören auch zur Tour de France, genau wie ein Sprint. Ich hätte mich jetzt immer über eine Grand Tour... Also ich fand Zeitfahren immer gut am ersten Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist irgendwie, man geht alleine ins Rennen, man kann nochmal die Spezialisten fahren um Sieg, aber auch man selber kann nochmal wie so einen letzten Test machen, 10, 15 Minuten oder je nachdem wie lang es ist, nochmal tief gehen, schauen, wie sind die Werte, bin ich gut drauf. Und es ist aber, so ein Zeitfahrtag ist ja immer ein relativ entspannter Tag, wenn man jetzt nicht der Favorit ist. Dann geht es immer ein angenehmer Tag als Rennfahrer. Und so eine Bergetappe hätte ich mir jetzt, das wäre schon für mich nicht cool gewesen, ne? Also jetzt der Start dieses Jahr oder auch letztes Jahr der Start im Baskenland. Ja, das muss ich nicht haben, sage ich ganz ehrlich. Aber das ist eine persönliche Sicht als Fahrer. Ich verstehe total als Veranstalter, dass man das macht, weil man halt eben sagt, ey, wir leben ja in einer sehr, sehr verrückten Zeit als Fan, kann man sagen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Jahr toi, 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 dass er fit wird, aber dass dann Vingegaard, ein Pogacar, ein Evenepoel und ein Roglic zu 4 Favoriten am Start sehen. Da würde ich mir auch sagen als Veranstalter, na gut, ich will die aber nicht erst auf Etappe 12 den ersten Kampf austragen sehen, weil vielleicht sind bis dahin schon 2 rausgestürzt. Mhm. So, ich will die auf Tag 1 ums gelbe Trikot kämpfen sehen. Mhm. Und wahrscheinlich, sehr, sehr sicher wird das der Aufmerksamkeit und den Einschaltquoten auch helfen, dass so eine Etappe auf Platz 1 ist, wo man halt direkt einen Kampf zwischen denen sieht. Also aus einer dramaturgischen Sicht und als Veranstalter das möglichst spannend zu machen, kann ich das verstehen. Mhm.
Du hast ja schon erklärt, wie viel Stress so eine Flachetappe dann auch bedeutet, wenn eben, also da kommen ja viel, ich will nicht sagen mehr Fahrer für den Sieg in Frage, aber da geht's ja für alle irgendwie um was. Wenn jetzt am Anfang so eine Bergetappe ist, würde ich jetzt mal einem Fahrer wie dir unterstellen, ja gut, ich muss halt irgendwie ins Zeitlimit reinkommen und den ersten Sprint gibt's dann eben morgen oder übermorgen. Aber ich verstehe dich richtig, dass du dann fast schon lieber die stressige Flachetappe hättest, ja, als die Bergetappe zum Auftakt.
Ganz klar. Also eine Flachetappe ist natürlich stressig, aber da muss man auch ehrlich sein, das sind vielleicht so die letzten 25 Kilometer, die sehr, sehr intensiv sind. Sowohl von der Leistung und von dem Tempo, aber auch vom Stressfaktor. Mhm. Aber wenn man 25 Kilometer redet, dann reden wir über eine halbe Stunde. Und das ist eine halbe Stunde super, super intensiv, super hart. Aber ja, ich habe mich ja da, es war ja auch jetzt nicht nur der Albtraum für mich, ich habe mich ja so ein bisschen in diesem Adrenalin-Ding auch wohlgefühlt und die Ellbogen auszufahren, das war ja schon noch so mein Ding. Mhm. Von daher, ja, würde ich immer das lieber wählen. Es kommt ja auch mal ein bisschen drauf an, wo die Berge sind, ne, auf dieser Bergetappe. Wenn es jetzt einfach eine Flachetappe ist und eine Bergankunft am Ende, dann das ist für mich auch okay. Dann ist es nämlich genauso, wie du sagst. Dann rolle ich den ganzen Tag im Feld mit, lass mich abhängen, wenn es in den Berg geht, und dann habe ich einen entspannten Tag und lass die Favoriten vorne ihr Ding machen. Mhm. Ich habe mir die Etappe ja ein bisschen angeschaut, wenn ich mir die Etappe in Florenz anschaue, sagen wir jetzt so, wenn man so ganz blöd gesagt, wenn man jetzt direkt am ersten Tag keinen guten Tag hat, und man ist irgendwie nach 40 Kilometern kommt der erste längere große Berg, und man wird halt da abgehangen, dann ist halt einfach schon die Chance da, auf der ersten Etappe aufs Zeitlimit zu fliegen. Und das ist natürlich ein Gedanke, wo man sich dann denkt so, okay, es gibt 30 Fahrer in meinem Team, davon fahren im Endeffekt 8 die Tour, und man will ja seine Nominierung auch irgendwie rechtfertigen und Leistung bringen. Und wenn man dann natürlich als Beispiel schon irgendwie in den ersten 2 Tagen komplett in den Seilen da hängt, dann denkt man sich natürlich auch so, boah, auch vom Kopf einfach, ist ja vom Kopf nicht leicht. Wenn du da gut drüber kommst, dann ist das natürlich cool. Aber wenn du da schon direkt merkst, okay, von den 160 Fahrern, die hier mitfahren, ich bin so eher auf Platz 148 im Leistungsvermögen, so, dann weißt du natürlich, okay, die nächsten 3 Wochen werden ziemlich hart werden für mich. Ja, das ist halt so ein mentaler Faktor auch. Mhm.
Mhm. Am 4. Tag geht's dann nach Frankreich und in die Alpen, direkt über den Galibier, 2645 Meter hoch.
Das finde ich auch krass.
Wie ist das, wenn morgens, wenn man weiß, heute wartet der Galibier?
Boah, da ist einfach, ich habe da immer mit der Taktik gearbeitet. So, das bringt mir jetzt auch relativ wenig, darüber nachzudenken. So einfach so, die Etappe geht los und dann fahre ich halt die Strecke, die ich fahren muss. Und wenn dann halt der Galibier da drin liegt, dann muss ich da halt irgendwie drüber. Nützt ja nichts. Aber sich vorher damit zu beschäftigen, wie gesagt, was da alles für Szenarien passieren könnten, das habe ich immer ausgeblendet. Aber also, da muss ich schon ehrlich sagen, da ist man vielleicht noch das ein oder andere Mal oder das ein oder zweimal öfter auf Klo gewesen vor der Etappe als vor einer normalen Etappe, weil dann so doch ein bisschen Nervosität und Angst dabei war. Also das auf jeden Fall. Mhm.
Du warst ja dann eher auf den Bergetappen im hinteren Teil des Feldes. Wie muss man sich das denn in so einem Gruppetto vorstellen? Also wie bildet sich so ein Gruppetto und wie schnell muss man da fahren? Weil jetzt für uns als Hobbysportler, jemand, der vielleicht auch mit Watt pro Kilo was anfangen kann, wie viel Watt pro Kilo muss man da in der Lage sein, so ein Galibier dann noch hochfahren zu können, damit man es auch mit dem Gruppetto und im Zeitlimit ins Ziel schafft?
Ja, das hat sich auch sehr, sehr verändert, muss man sagen, ne? Also als ich Profi geworden bin, so 2014, da war wirklich Gruppetto noch Wohlfühlzone, kann man sagen. Also da war so ein bisschen das Motto, da wird auf jeden gewartet. Und es war ganz klar, also die ersten 21 Giro d'Italia, die ich gefahren bin, da war wirklich so, man ist in den Berg reingefahren und selbst als ich mich noch einigermaßen gut gefühlt habe, haben schon so die gestandenen italienischen Fahrer gerufen, Gruppetto, weil man einfach wusste, oder man wusste, okay, denen kann ich auch vertrauen. Die haben das Zeitlimit im Blick und dann hat man sich da reingesetzt und dann kann man sagen, dann war es eher wie eine schnellere Trainingsfahrt. Und ja, das hat mir als junger Fahrer, das fand ich schon immer cool, dass man sich irgendwie so auf die älteren Kapus, nenne ich es mal so, die älteren Kapus im Feld so verlassen konnte. Mhm. Und die hatten halt auch ganz klar da war noch ganz klar das Motto, so spare halt jedes Korn, so bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn, war halt immer so, dass die gesagt haben, ey, wenn wir eine Stunde Zeitlimit haben, dann können wir halt wirklich mit 55 Minuten Rückstand ankommen. Warum sollen wir denn schneller fahren? Lass uns doch lieber unsere Energie sparen für die nächsten Tage, wo wir wieder was reißen können. Mhm. Und das hat sich dann aber so ehrlicherweise, ich so glaube, ich würde so 2018, 2019 war dann so die Zeit, wo sich das krass geändert hat, wo du gemerkt hast, wenn der eine Sprinter, zum Beispiel, da war ich, Marcel Kittel war im grünen Trikot, und dann haben halt andere Sprinter gemerkt, okay, wir können in der Tour hat er ja 5 oder 6 Etappen gewonnen. Mhm. Und dann war halt so klar, der wird das grüne Trikot sicher gewinnen. Die einzige Chance, die wir da haben, ist, den halt aus dem Gruppetto rauszufahren, dass er irgendwie alleine ist oder mit Teamkollegen, dass eine Zeit damit rausfliegt. Und dann, wenn dann auf einmal so eine Attacken im Gruppetto gegenseitig kommen, das ist dann halt krass, ne? Wenn du halt merkst, okay, warte mal, Team XY fährt jetzt gerade so ein bisschen zu schnell eigentlich für Gruppetto-Tempo, weil die genau wissen, der ein oder andere Sprinter, für den ist es ja zu schnell, und dann bleiben die allein auf der Strecke. Das waren halt auf einmal so Taktiken, die angefangen haben, was man natürlich sportlich verstehen kann, was aber natürlich unter der Solidarität im Feld hat es jetzt nicht gerade geholfen. Mhm. Und und jetzt muss man ganz klar sagen, also ich glaube, ich bin die Tour das letzte Mal 2022 gefahren. 2021. Und 22 den Giro war meine letzte Grand Tour. Und da musst du schon so eine, also ich musste da schon so zwischen 4,5 Watt pro Kilo musst du schon fahren können, eine Stunde oder so. Mhm. So ein bisschen mehr. Sag mal, also ich habe immer so 78 Kilo gewogen, und den ersten Berg, wo man abgehangen wurde, wenn du da nicht zwischen 380 und 400 Watt fahren konntest, dann warst du nicht in Gruppetto.
Okay.
Mhm. Ja, also und das deswegen, das ist schon nicht so ohne. Also es gab Tage, wo ich wusste, okay, wenn ich heute nur 360 Watt fahre, 370, dann habe ich ein Problem, überhaupt im Gruppetto zu bleiben. Also es ist schon auch noch zügig, ne? Dass da, also mittlerweile alleine eine Grand Tour durchzufahren, musste schon sehr fit sein. Also ich musste immer, wenn ich nicht absolut in Top-Shape war, habe ich keine Grand Tour zu Ende gebracht. Ich bin, wie gesagt, zweimal bei der Tour nach Hause, einmal war ich krank, da war ich topfit, aber krank. Mhm. Und 2018 war ich, kann man im Nachhinein sagen, nicht so topfit. Das ging bis Etappe 12 gut und dann war Schluss. Keine Chance. Mhm. Mhm.
Es ist ja so das Klischee, dass im Gruppetto berghoch ein bisschen lockerer gefahren wird und dafür wird aber bergab gehackt, um irgendwie auch wieder das Loch ein bisschen zu reduzieren. Stimmt das?
Ja, ja. Ja, also jetzt für meine Gefühle waren wir, die Abfahrten sind wir normal schnell runtergefahren. Es war dann eher so ein Ding, dass wenn, ich sage jetzt mal, lass mal ein Bergfahrer krank sein oder nicht so gut oder sollte sich schonen, weil er nächsten Tag in die Gruppe gehen sollte, dann war halt so, oh, ihr fahrt aber schnell im Gruppetto berg runter, aber für mich war das immer normales Abfahrtempo, würde ich sagen. Also das so habe ich das nicht krass wahrgenommen. Was man halt sagen muss, ist immer, wo halt so ein Gruppetto Zeit gut macht, es ist halt oft so in so Tälern, ne? Also gerade wenn so leicht abschüssige Täler, da muss man halt schon sagen, da war halt wirklich dann im Gruppetto rotieren angesagt, belgischer Kreisel, dann ist halt das ganze Gruppetto halt wirklich Tempo gemacht. Und da muss man sich, wenn man die Fernsehbilder ja dann auch kennt, meistens nach den ersten 1, 2 großen Bergen ist es ja so, dann ist die Gruppe ja ziemlich ausgedünnt, vorne 30 Fahrer, und dann machen vielleicht 1, 2 Fahrer vorne das Tempo für den GC-Leader. Und das sind halt dann so Stücken, gerade im Giro war das oft der Fall, dass du dann irgendwie zwischen den großen Bergen mal 30, 40 Kilometer Tal hattest. Und dann in so einem Tal kannst du dann halt 3, 4 Minuten wieder zurückfahren, wenn du halt als Gruppe einfach zusammenarbeitest gegenüber den 2, 3 Fahrern vorne, die Tempoarbeit leisten. Und das war dann auch immer ein gutes Gefühl, wenn man dann wusste, okay, wenn wir hier die auf der Flachen die im Griff haben und da wieder Zeit zurückholen können, dann können wir es halt ein bisschen entspannter berghoch angehen lassen.
Hat es auch so ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, okay, Zeitlimit könnte zwar eng werden, aber solange ich hier in so einem Gruppetto von 50 Leuten bin, werden sie uns ja nicht alle aus dem Rennen nehmen. Hat man ja das auch mal noch so als Rückversicherung?
Voll. Das Gruppetto war immer das Safe Space. Also wirklich, solange ich im Gruppetto war, war immer eigentlich gefühlt alles gut, solange das die richtige Größe hatte. Mhm. Panik beginnt erst dann, wenn du so mit 6 oder 8 Fahrern abgehangen bist hinterm Gruppetto. Dann, das sind so die Momente, wo die Panik hochkommt. Mhm. Und da muss man leider auch sagen, Panik ist halt immer ein schlechter Begleiter, gerade im Radrennen, weil dann überpaced du halt die ersten 5 Minuten so sehr am Berg, weil du einfach Angst hast, dass du danach halt komplett krachen gehst. Und ist auch mal passiert.
Wir haben jetzt auf der 9. Etappe, ich glaube, ein Dutzend Gravel-Sektoren, also 14 Stück sogar, ja. Es gab ja jetzt immer mal wieder die Kopfsteinpflaster-Etappe bei der Tour de France. Jetzt ist es eine Gravel-Etappe. Wie hast du das immer empfunden? Findest du sowas gut? Und was herrscht da für eine Dynamik und Atmosphäre im Peloton?
Das sind mit Abstand die nervösesten Tage, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du so Kopfsteinpflaster oder Gravel ist ja jetzt das erste Mal, aber solche Etappen sind wirklich sehr, sehr stressig und für die Nerven sehr, sehr anstrengend. Weil da hat irgendwie jeder Fahrer im Team hat einen Job. Und ich muss sagen, für mich waren die schon stressig und ich bin halt nie ums gelbe Trikot oder um Gesamtwertung gefahren. Und das sind auch wirklich die Tage, wo du merkst, oder wo ich großen Respekt habe vor den GC-Fahrern, weil das ist halt so ein Tag, ein Platten im schlechten Moment oder ein Sturz, dann ist halt ein Jahr lang oder ein halbes Jahr, 8-9 Monate Vorbereitung ist halt dann für die Katz, ne? Und da kannst du halt auch dann die pure Angst und die pure Panik in den Augen der GC-Fahrern sehen, die dann auch wirklich das ganze Team um sich herum schirmen, um da möglichst safe durchzukommen. Aber auch da ist es wieder für die Fahrer echt unangenehm, aber ich werde mir Etappe 14 dieses Jahr safe anschauen, weil ich mir denke, geil, da gibt's Spektakel. Das ist ja so ein bisschen das Perverse daran. Das, was wir Zuschauer oder Zuschauerinnen sehen wollen, so was halt am meisten Spaß macht vorm Fernseher, ist halt leider als Fahrer das Anstrengendste und das Blödeste. Aber das willst du ja sehen. Du willst ja sehen, dass die vorne aufs Gravel, auf den Gravel-Sektor drauf fahren und dann weißt du ja, also ich will nicht sagen, dass man Stürze sehen will, oder die will ich nicht sehen, persönlich. Aber du weißt ja, die werden passieren. Das ist ja auf so einer stressigen Etappe passiert das halt einfach. Und dann passiert halt auch ein Platten zum blöden Moment. Und das sind ja dann auch die Momente, wo du sehen willst, wie reagieren jetzt die GC-Fahrer darauf und die Teams. Und jetzt warten die. Und das sind ja dann auch die lustigen Momente, wo dann halt die Nerven blank liegen und vielleicht mal das falsche Rad rausgegeben wird oder weißt du, so das sind ja dann die Momente, wo man sich dran erinnert. Weißt du, wenn dann auf einmal Jonas Vingegaard mit dem Rad von den nächsten Van Hooydonk auf einmal fährt und man sich denkt, Junge, der kann sich ja nicht mal hinsetzen, was habt ihr da jetzt gemacht? Und das ist dann eigentlich so das Witzige, wenn dieser ach so professionelle Radsport an so einen Tagen mal an ihre Grenzen gerät und deswegen als Zuschauer und als Fan, der ich ja jetzt bin, freue ich mich auf die Tage.
Was glaubst du, wird an den Tagen beim Material gemacht? Also wahrscheinlich breitere Reifen. Ihr seid jetzt bei Paris-Roubaix zum Beispiel Gravelbikes gefahren. Glaubst du, dass das auch bei der Tour-Etappe zum Beispiel vom Team Israel eingesetzt wird? Oder weißt du das sogar schon, dass das eingesetzt wird?
Also mein letzter Wissensstand war nämlich, dass, weil ich durfte mein Gravelrad zum Glück behalten, weil ich dann die Woche danach so ein Red Bull-Event hatte, wo ich damit gefahren bin. Aber alle anderen Fahrer mussten es nach Roubaix wieder zurückgeben mit der Ansage, dass die Räder wiederverwendet werden für die Tour de France-Etappe. Also ich weiß vom Team Israel Pymatec, die werden mit dem Factor Austro Gravel fahren. Und ich glaube, relativ sicher mit demselben Setup wie bei Roubaix, also mit einem 30er Reifen vorne und hinten. Und dann wird halt ein, ja, der Luftdruck, keine Ahnung, 2,8, 3, 3,5 Bar, irgendwas werden die da fahren. Und es wird auf jeden, also es wird erste Mal Gravel, kommt natürlich an, wie lose der Gravel ist und wie die Sektoren und so sind, natürlich, aber und auch wie das Wetter an dem Tag ist. Aber ja, das ist ja dafür gemacht, dass es komplett auseinander geht, das Rennen, ne? Und ja, ich glaube, da muss man schon ein richtiges Setup wählen mit breiten Reifen. Also 30er Reifen werden die meisten, denke ich, fahren. Den richtigen Luftdruck zu treffen, ist halt immer wichtig. Das ist nicht, dass du auf den Asphaltstücken nicht zu sehr schwimmst mit dem Reifen. Also dass der Luftdruck zu niedrig ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast einen Platten die ganze Zeit oder einen Schleicher. Auf der anderen Seite, wenn du halt auf den Asphaltstücken gut rollst, dann kannst du halt davon sicher sein, dass du, sobald es ins Gravelstück geht, dass du halt Platten hast. Einen Durchschlag oder ein kleines Loch oder so. Und das hast du nicht in der Hand, aber das ist schon sehr tricky, da den richtigen Reifen zu fahren und das richtige Setup zu wählen.
Was glaubst du so von den großen vier? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, wem liegt die Etappe am meisten? Pogacar wahrscheinlich, oder? Zweimal ist gerade Bianca gewonnen, was ja auch über Gravel führt.
Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, Evenepoel kann das auch noch. Der kann sich auch gut positionieren und ist ja so Klassikerfahrer, sag ich mal, auch ein bisschen schnellkräftig. Dem traue ich das auch zu. Pogi auf jeden Fall. Also Pogi kann alles. Das ist ja mal so witzig, dass er der einzige Fahrer, der halt wahrscheinlich im Hochgebirge besser ist, ist halt Vingegaard, aber ansonsten ist er halt der zweitbeste Fahrer auch im Hochgebirge. Mhm. Das ist, sag ich mal, die einzige Schwäche, die er vielleicht gegenüber Vingegaard hat. Mhm. Aber auf so stressigen Etappen und die Gravel-Etappen sehe ich Pogi auf jeden Fall auch vorne. Obwohl man nicht vergessen hat, dass Vingegaard sich da auch immer gut geschlagen hat die letzten Jahre. Und der auch einfach mit Jumbo-Visma natürlich ein Team hat und Wout van Aert hat, der ihn da so ein bisschen durchpilotieren kann. Mhm. Ich mache mir da immer, so mein Kandidat, wo ich mir Sorgen mache auf den Etappen, ist eher Roglic. Ja, so ich wünsche es Team Bora Hansgrohe nicht und auch Roglic nicht so, aber ich habe immer das Gefühl, der zieht das immer so ein bisschen an, dass da dann da, dass da irgendwas kommt. Das heißt, dem drücke ich den Daumen auf der Etappe.
Aber auch, ist ja jetzt auch bei der Dauphiné schon wieder zweimal mindestens gestürzt. Also jetzt, wo wir sprechen, zweimal gestürzt, to be continued.
Ja, und weißt du, das setzt sich ja dann irgendwann auch, weiß ich nicht, also es wird ja so irgendwann so ein bisschen so ein Running Gag gefühlt. Oder also das Schlimmste, was dir halt passieren kann, ist, dass wenn du einmal in diesem Fahrerfeld einen Ruf hast, dass du ein Fahrer bist, der oft stürzt. Weil was halt dann passiert ist, jeder Fahrer, der hinter dir fährt, denkt sich, oh nee, nicht hinter dem, der stürzt gleich wieder. Hier will ich schnell vorbei. Mhm. Und das hat halt den Effekt, dass bei jedem Positionskampf kommen halt noch Fahrer von hinten oder von der Seite, die auch noch schnell an dir vorbei wollen. Und das ist halt so das Blöde einfach, wenn du einmal diesen Ruf hast, dann boxt sich halt wirklich jeder weg, weil er sich denkt so, auf gar keinen Fall hinter dir fahren. und wenn das halt einmal der Fall ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fall, dann wird es halt schwierig.
Wir hatten es ja eben auch von der Selbstreflexion oder der Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Der Roglic hat ja jetzt auch schon gesagt, auf die Frage, wie der Tag lief, ja, ich bin im Sattel geblieben, war besser als gestern. Nach dieser...
Ja, der ist schon witzig.
Nach dieser Gravel-Etappe geht es dann relativ schnell in die Pyrenäen. Zwei Bergankünfte warten da, Pla d'Ardet und Plateau de Bay. Wie war es bei dir persönlich, Pyrenäen oder Alpen?
Oh, irgendwie lieber Pyrenäen.
Warum?
Ich weiß gar nicht. Ich habe in den Alpen immer mehr gestruggelt, muss ich sagen. In den Alpen hatte ich irgendwie immer mehr Probleme mit den Bergetappen als in den Pyrenäen. Von daher ganz kurze Antwort, Pyrenäen fand ich irgendwie besser.
Ich glaube, die Pyrenäen sind nicht ganz so hoch. Also ich glaube, der Tourmalet ist also mit 2100 so fast das Höchste. Vielleicht liegt es daran, dass du da...
Das kann sein. Da, und ich meine auch, dass ich weiß nicht, dass die Alpenanstiege, die waren halt auch... Also ich kann mich an zwei, drei Etappen erinnern, das war so abnormal. Gerade so die Ecke da um Chambéry, da hast du halt so 10 Kilometer mit 10%. Und natürlich hast du auch die Alpenanstiege, die einfach lang und flach sind oder relativ flach mit einer geringen Steigung, aber die so Alpenanstiege waren teilweise so richtig fies und deswegen, also so alles, was so bei 5-6% war, das konnte ich immer noch gefühlt ganz gut fahren, aber alles, was steil wurde, da merkst du halt dann einfach jeden Kilo, ne? Und wenn du halt 80 Kilo wiegst oder 79 Kilo wiegst, dann ist halt alles, was steil ist, war immer für mich dann pure Qual, weil dann bin ich dann immer gefühlt Zeitlupe gefahren gegenüber den anderen.
Wir wissen genau, was du meinst.
Ja. Wie ist das? Wir sind dann ja jetzt langsam in der zweiten Woche, dann kommt irgendwann die dritte Woche. Wenn sich das Rennen langsam sortiert, wenn sich das Klassement sortiert, wird es dann weniger stressig oder ist es noch stressiger, weil das halbe Peloton denkt, oh geil, jetzt ich gehe in die Ausreißergruppe und heute ist mein großer Tag.
Genau, das Rennen verändert sich einfach. Also die erste Woche ist so schon die stressigste Woche, ganz klar, weil alle noch denken, wir können hier was reißen. Und dann, in der zweiten, dritten Woche kam dann ja schon die ein oder andere Etappe, die das, sag ich mal, sortiert hat. Und der ein oder andere Favorit ist vielleicht nicht mehr dabei oder hat schon viel Rückstand. Und dann ändert sich die Dynamik natürlich einfach im Feld, dass die Fahrer dann sagen, okay, jetzt will ich in die Spitzengruppe gehen. Das heißt, die Startphasen einfach werden halt viel, viel intensiver, ne? Dann ist es dann nicht selten, dass es eine Stunde braucht, 40, 50 Kilometer, bis die Spitzengruppe steht. Und dann ist halt ja auch oft, ja natürlich, das kennt man ja dann das Szenario vom Fernsehen, dann wird halt in der Spitzengruppe wird die Etappe ausgemacht, der Etappensieg unter sich ausgemacht und im Feld beginnt dann so eine halbe Bummelfahrt. Und das sind natürlich dann auch die ganz normalen Erscheinungen, dass du in Woche 2 und 3 dann natürlich auch mal froh bist um so einen Tag. Ne? Da denkt sich einfach, glaube ich, jeder, Hauptsache wir haben irgendeinen von den 8 Fahrern in der Spitzengruppe, dass wir sozusagen zumindest die Chance haben auf einen Etappensieg. Und die anderen 7 oder 6 oder 5, die es halt nicht in die Gruppe geschafft haben, die denken sich, oh, einfach jetzt ins Ziel fahren ohne Stress. Der Stress nimmt auf jeden Fall übers Rennen schon von Woche zu Woche ab. Nur die Startphasen werden halt hinten raus dann viel intensiver. gerade wenn es berghoch startet oder so, ist dann natürlich noch mal viel mehr, weil dann gibt es einmal den großen Kampf um die Spitzengruppe und es gibt einmal den großen Kampf, wieder zurückzukommen, wenn man abgehangen wurde, direkt am Anfang.
Die dritte Woche ist dieses Jahr doch auch besonders hart dann nochmal. Man kehrt zurück in die Alpen. Eine Etappe dann nochmal mit wirklich sehr, sehr großer Höhe, auch mit drei Pässen über 2000 Metern, sogar die Bonnet mit 2800 Metern. Glaubst du, dass hier auch erst die Entscheidung fällt oder erwartest du eigentlich, dass das Rennen mehr oder weniger in den Pyrenäen vielleicht schon entschieden ist?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, je nachdem, es ist jetzt halt super schwer, eine Voraussage zu machen, weil natürlich keiner weiß so richtig, in welchem Formzustand wird Jonas Vingegaard am Start stehen, wird er überhaupt am Start stehen. Und also wenn Vingegaard nicht am Start stehen würde, dann gibt es für mich eigentlich keinen anderen Favoriten als Pogacar. Sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, ja, ein Remco Evenepoel, den zähle ich immer in zum Favoritenkreis dazu, aber den sehe ich auf drei Wochen nicht auf demselben Level wie ein Pogacar. Und ein Roglic noch eher, aber jetzt auch nicht. Also letztes Jahr hat Roglic ja gefühlt auch alles gewonnen, was er gefahren ist. Also jede Rundfahrt bis auf die Vuelta dann. Und da hätte ich dann gesagt, ja, klar. Aber wenn man sich jetzt auch mal anschaut, so ein bisschen so die Vergleiche, würde ich sagen. Also letztes Jahr gewinnt, klar, ist schon wieder ein Jahr her, aber letztes Jahr gewinnt Roglic mit 18 Sekunden oder so vor Geraint Thomas in Giro. Ja, und jetzt hat Geraint Thomas irgendwie 10 Minuten Rückstand auf Pogacar. Ist halt eine Welt. Mhm. Und der wird jetzt nicht so viel schlechter geworden sein in dem Jahr. Mhm. Und da stand er immer noch auf dem Podium. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt wieder ein Zweikampf werden wird zwischen Vingegaard und Pogacar. Und wenn Vingegaard halt nicht so fit ist oder überhaupt nicht fährt, dann und immer unter der Voraussetzung, dass Pogi nicht krank wird oder stürzt oder in der Vorbereitung noch sich irgendwas einfängt, dann sehe ich keinen auf dem Level von dem. Und so wie wir alle jetzt Pogi auch kennen, ich glaube, wenn der merkt, dass der gute Beine hat, schon Etappe 4 bei Galibier, dann wird er halt auch mal eine Attacke setzen. So, ne? Von daher, es ist schwer vorauszusehen. Also ich glaube, die dritte Woche, als Fan würde ich mir natürlich wünschen, dass es noch alles spannend ist. Ähnlich wie letztes Jahr war ja auch, die Tour war super spannend, bis dann dieses Zeitfahren kam und Vingegaard irgendwie komplett auf einem anderen Stern gefahren ist. Da war es halt überhaupt nicht mehr spannend. Ja, und das würde ich mir für dieses Jahr auch wünschen, dass es halt möglichst lange, möglichst spannend bleibt.
Stichwort Zeitfahren. Dieses Jahr ist ja tatsächlich am Ende nochmal das Zeitfahren von Nizza. Letzte Etappe in Nizza statt in Paris wegen der Olympischen Spiele. Ja. Das hast du jetzt natürlich nicht erlebt in einer Tour de France, weil das eine Neuerung ist. Ja. Aber grundsätzlich, wie stehst du dazu? Ist es auch bei anderen Rundfahrten, wann dann am Ende nochmal so ein hartes Zeitfahren kommt, besser oder freut man sich eher über die entspannte, so ein bisschen Tour d'honneur zum Schluss?
Ja, also ich finde, es kommt so ein bisschen auf die Grand Tour an. Beim Giro hatte ich zweimal ein Zeitfahren zum Schluss auch, was völlig okay war, weil dann ist man, bin ich auch ehrlich, da war für mich eigentlich die Grand Tour auf Etappe 20 beendet und man hat schon Pizza gegessen und ein Bierchen getrunken, weil man halt wusste, ja gut, morgen habe ich noch irgendwie 20 Kilometer Zeitfahren in Mailand, aber da fahre ich halt eh nicht um Sieg mehr, dass es dann gefühlt einfach noch einmal so hinter sich bringen und das war's dann. Oder einmal in Verona war das auch. Das heißt so, ich habe das dann auch mal gern angenommen, so die letzte Etappe entspannt zu gestalten, aber ich finde, zur Tour de France gehört schon die Ankunft auf der Champs-Élysées. Und das war tatsächlich auch bei diesem, ich wäre gern dieses Jahr nochmal die Tour gefahren, hatte ich ja auch ganz am Anfang des Podcasts mal erzählt, dass es da in Gesprächen waren, aber das war schon ein großer Wermutstropfen, dass es in Nizza zu Ende geht und nicht in Paris, weil das ist ja eigentlich auch, als Sprinter, wenn du die letzte dritte Woche anschaust, du quälst dich ja nur gerne durch, weil du dann in Paris nochmal sprinten willst. Und ich glaube, mit dieser dritten Woche, ich bin mal gespannt, wie viele Sprinter da überhaupt dann durchfahren werden. Weil der Sprinter, der das grüne Trikot hat, der vielleicht schon mal natürlich das grüne Trikot retten will. Aber viele sagen ja vielleicht auch, komm, jetzt sind noch 5 Bergetappen, die kann ich mir sparen, weil dann stehen die Olympischen Spiele an oder ich habe noch andere Ziele im August, im September. Und ich bin wirklich gespannt. Als Sprinter ist die letzte Woche super unattraktiv. Und auch ich, wenn ich nochmal gefahren wäre, ich hätte natürlich um jeden Preis finishen wollen. Aber das Bergzeitfahren ist ja so schwer auf der letzten Etappe, dass ich schon vorher gesagt habe, ey, es kann halt sein, dass du auf Etappe 21 aus dem Zeitlimit fliegst. Ne? Ja. Das ist halt einfach wirklich nicht unrealistisch.
Das habe ich auch gerade überlegt, ja.
Und das ist halt schon crazy. Du hast es ja dann eigentlich trotzdem gefinisht, weil du bist ja jeden Kilometer gefahren und jeden Meter noch über den Zielstrich.
Stimmt.
Aber ist ja dann irgendwie auch komisch, wenn dann in deinem letzten Ergebnis dann out of time limit steht. Mhm. Also ja, jetzt von so einem krassen Bergzeitfahren auf der letzten Etappe bin ich kein Fan.
Stichwort Sprinter, wen siehst du da ganz vorn in diesem Jahr?
Ein kurzer Nachtrag noch, außer Traumszenario ist es natürlich alles eng. Als Fan wäre es natürlich dann cool, so auf der letzten Etappe Bergzeit fahren. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Wenn es wirklich einen Sekundenkampf geben würde, dann wäre es natürlich ein Traumszenario. Also ich rede dann oft, glaube ich, zu sehr aus meiner Sicht als Sprinter noch, so dass ich das nicht cool finde. Also als Fansicht ist natürlich so ein Bergzeitfahren, wenn es ein Sekundenkampf wäre, super spannend. Und ja, jetzt zum Sprinter. Ja, es ist spannend. Ich hätte gerne so einen Tim Merlier oder Jonathan Milan noch bei der Tour gesehen, bin ich ehrlich, weil die jetzt so, das sind halt neben Philips und für mich sogar die dominanten Sprinter.
Beide beim Giro auch dreimal gewonnen.
Beide beim Giro drei Etappen gewonnen. Und das sind für mich auch die beiden Sprinter, die halt Philips so ein bisschen in die Schranken weisen könnten. Ja, die werden jetzt halt nicht fahren. Von daher ist halt Jasper Philipsen für mich dann schon so wieder der Sprinter Nummer 1 dann bei der diesjährigen Tour. Und bin gespannt, wer ihm da diesen Platz ein bisschen streitig machen will. Also alle anderen Sprinter hatten jetzt auch keine so dominant. Also wenn ich jetzt irgendwie an den Grune wegen denke, okay, Sam Bennett hatte ein paar gute Siege jetzt bei der Dünkirchen-Rundfahrt, aber die sehe ich alle ehrlicherweise nicht auf dem Level von Jasper Philipsen.
Was denkst du zu Mats Pedersen, Ex-Weltmeister?
Ja.
Vielleicht nicht der schnellste Sprinter, aber ist ja doch ein guter Punktesammler auf mittelschweren Etappen.
Hundertprozentig. Also Pedersen darf man nie außer Acht lassen. Wie du sagst, ich sehe den jetzt nicht ganz so unschwer wie ein Philipsen in einem reinen Sprint. Dafür ist Mats natürlich eine Waffe in jedem Gelände. Also die hügeligen Klassiker-Etappen oder die Gravel-Etappe, die wird dem auch entgegenkommen. Und dem traue ich selbst zu, wie damals in alter Thor-Hüschhoff-Manier, dass der auf der Bergetappe in die Spitzengruppen geht und da so ein paar Punkte sammelt. Also das traue ich ihm auch zu.
Mark Cavendish, 35. Etappensieg. Was ist deine Vorhersage? Schafft er das? Schafft er das nicht?
Ich sag mal so, wenn es irgendwie einer schafft, dann Kev an einem guten Tag, dann doch nochmal so wie ein Phönix aus der Asche.
Ja.
Das ist halt das Ding bei Kev, ne? Ich traue es ihm ehrlicherweise eigentlich nicht zu. Auch weil dieses Jahr, ich finde, er ist bis jetzt eine komische Saison gefahren vor der Tour. Also so gefühlt ist er kaum Rennen gefahren oder wenn dann Rennen, die auch wirklich jetzt nicht auf dem Level waren von der Tour. Aber ja, wenn Mark Cavendish am Start steht, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Hop oder Flop. Also entweder der ist auf Etappe 4 aus dem Zeitlimit beim Galibier oder der gewinnt halt einen von den Sprints in den ersten zwei Wochen so. Also das ist schwer vorauszusagen. Irgendwie so persönlich wird man es ihm ja doch noch gönnen, oder ich zumindestens. Von daher wäre ich nicht traurig, wenn das passiert. Und ja, wenn Cavendish am Start steht, dann ist auch immer mit dem zu rechnen.
Bei den deutschen Fahrern, was erhoffst du dir da?
Ja, ich erhoffe mir in allererster Linie, würde ich mich freuen für Nils Polit, den oft die Tour zu gewinnen mit Pogacar. Also ich glaube, Nils hat ja eh schon eine richtig schöne Karriere hingelegt und tolle Erfolge gefeiert. Aber ich glaube, das ist schon spannend, wenn du nochmal für so einen Pogacar wirklich arbeiten kannst im Team und sozusagen versuchen kannst, die Tour mit dem zu gewinnen. Das wäre schon was, wo ich auch als Kumpel natürlich, wenn ich dann mal mit ihm danach fahre, wo ich fragen würde, und wie war das? Was wurde im Team so besprochen? Und also das würde ich ihm halt, also einen Etappensieg würde ich ihm natürlich gönnen, aber ich würde ihm vor allen Dingen, würde ich ihm den Toursieg mit Pogacar als Teamkollege gönnen. Das wäre halt, glaube ich, echt cool. Weil man den auch, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten sehen wird in diesen drei Wochen. Der wird oft vorne im Wind fahren. Und wenn Pascal Ackermann nominiert wird, würde ich dem natürlich vom Herzen einen Etappensieg wünschen. Da würde ich auf jeden Fall eine Flasche Champagner aufmachen, wenn das passiert. Das wäre richtig toll. Und Lenny Kemner natürlich jetzt leider verletzt raus. Auf den ist halt immer zu bauen in der Grand Tour. Dem wünschen wir erstmal gute Besserung, dass er zurückkommt.
Phil Bauhaus vielleicht in den Sprints?
Ja, Phil Bauhaus kann man.
Ist ja oft nah dran, aber
ja,
meist oft, so zweiter, genau, dritter.
Genau. Also Phil hat halt eine Sache, die er halt gut kann oder Weltklasse kann, ist halt Positionierung. Ne? Also ich sag's jetzt voraus, schaut euch die Sprints an. Phil wird in 3 von 4, weil wenn es 5 Sprints gibt, ist Phil 4-mal am Rad von Philipsen. Mhm. Also da gibt's halt kaum jemanden, der sich so gut positionieren kann wie der und so durchsetzen kann. Mhm. Und an einem guten Tag, wo ein Philipsen vielleicht mal 50 Meter zu früh losfährt, vielleicht fährt er dann vorbei, ne? Also ist nicht auszuschließen, dass Phil einen Tour de France-Etappensieg feiert. Mhm. Die Beine dafür hat er. Ja, aber genau, ich glaube, so die besten, also man muss halt ehrlicherweise sagen, ne, so jetzt so die, ist ein bisschen traurig eigentlich aus deutscher Sicht, aber jetzt so irgendwie den sicheren Etappensieg oder das haben wir nicht, ne? Also ich glaube, es wäre schon, wenn ein deutscher Fahrer einen Etappensieg feiert, dann wäre das schon richtig cool. Mhm. Aber auch eine kleine Überraschung, bin ich ehrlich.
Wir hatten es ja schon ein paar Mal so diese Zwischenrolle zwischen eigentlich Radprofi noch ganz nah dran, aber dann irgendwie doch nicht mehr Radprofi und eher Radsportfan. Wie ist das? Ist es auch schon während der aktiven Karriere gewesen, wenn man bei sowas mitfährt, bei der Tour de France, verfolgt man da auch ein Stück weit wie so ein Fan das Rennen, was vorne stattfindet und sagt so, boah, ey, mein Favorit ist jetzt aber der und der und es wäre cool, wenn der morgen bei der Bergetappe irgendwie wegfahren könnte oder ist man da zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem eigenen, ich sag mal, Überleben jetzt zum Beispiel vor einer Bergetappe?
Nee, ich habe da schon immer großes Interesse gehabt, mir das anzuschauen. Also du bekommst ja, also aus meiner Perspektive, wenn du im Gruppetto ins Ziel kommst, du bekommst ja gar nicht so viel mit, was vorne passiert. Also ich muss ja dann im Handy mir irgendwie das YouTube-Video oder die Highlights von dem Tag anschauen, um überhaupt zu verstehen. Also klar, ich sehe das Ergebnis erstmal, aber dann muss ich verstehen, okay, wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Und das fühlt sich halt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich war immer auf die Sprintetappen dann konzentriert. Das war sozusagen so da, wo wir die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber so eine Gesamtwertung oder so eine Bergetappe, das war gefühlt gar nicht meine Sportart. Da war wirklich für mich einfach so, yo, ich muss hier ins Ziel kommen, das ist meine Aufgabe. Aber was die Jungs da vorne gemacht haben, das war wirklich auch einfach gefühlt wie, als würde ich in eine andere Sportveranstaltung gucke. dann hat man natürlich auch seine Favoriten, dass man sagt, hier, den Fahrer mag ich lieber oder dem würde ich es gönnen. Das hat man natürlich schon gehabt. Und das kam auch. Also ich weiß noch, dass ich glaube, ich war bei der Tour 2022, genau die war es. Die ging in Kopenhagen los und ich war von der ARD eingeladen, so die ersten 2-3 Tage dabei zu sein als Experte. Und das war zum Beispiel ein kompletter Augenöffner oder das hat mir komplett die Augen geöffnet. Wenn du dieses Rennen nicht fährst, und ich kannte ja bis dahin immer nur den View zwischen den Gittern, nenne ich es jetzt mal so, also die Straße und die Fahrer um mich herum, und das war alles sehr stressig und alles sehr intensiv, aber so eine Tour de France am Rande mitzuerleben, so als aus einer Medienperspektive, als Reporter oder was auch immer, boah, das macht richtig Spaß. Und das war für mich auch so, wo ich dann gesagt habe, so, boah, Tour de France ist ja richtig cool, das kann ja richtig Bock machen. Also ich habe mich total wieder zurückversetzt gefühlt, so in meine Kindheitsphase, als ich mit meiner Mama so meinen Papa supportet habe, so weißt du, wenn man dann am Streckenrand steht und so von A nach B fährt, um da nochmal zu gucken oder in einem Zielbereich wartet, dann ist es ja wirklich ein richtig, richtig schönes Event, wenn man es nicht fahren muss. Und ich glaube, da kam dann auch so dieser, weil du gesagt hast, so Fan des Sports und so, wo, was für mich aber irgendwie ein total schönes Gefühl war, dass ich gesagt habe, ey, weißt du was, ich kann ja auch irgendwann aufhören. Und man wechselt einfach die Seiten und man bleibt irgendwie trotzdem hier der Sportart auf anderen Wegen und Positionen und Ebenen erhalten. Und das war für mich eigentlich was total Schönes, dass man muss es, wenn man das ja auch auf mal Long-Term sieht oder auf lange Sicht, dann ist es ja voll cool, wenn du irgendwann mal sagen kannst, guck mal, ich war jetzt bei 20 Mal bei der Tour de France dabei, 3-mal als Kind habe ich meinen Papa supportet, 4-mal bin ich selber mitgefahren und dann war ich noch 5-mal so dabei und habe das begleitet. So, das ist ja dann sind wir wieder irgendwie so, dieser Kreis schließt sich, das aus mehreren Perspektiven mitzunehmen. Das ist ja irgendwie dann schon cool.
Wie wichtig sind so Leute wie der Pogacar zum Beispiel dann auch oder diese großen 4, über die wir ja schon gesprochen haben, aber jetzt mal speziell Pogacar, weil der ja auch über das Sportliche hinaus einfach eine unglaubliche Strahlkraft zu haben scheint, ja auch, oder halt auch so Aktionen bringt, wie am Monte Grappa, wo er die Flasche gereicht bekommt und die sofort weitergibt an jugendlichen Fan, der neben ihm herläuft. Also das ist ja schon irgendwie eine faszinierende Persönlichkeit. Wie wichtig sind die für den Sport?
Ja, ey, Pogi ist pures Gold. Also der ist schon Entertainer, Star, über Flieger in einem, ne? Also das ist schon ein Junge, der dem Sportart richtig, richtig gut tut. Und genau diese Leute braucht es ja auch, dass Leute sich das anschauen, ne? Ich glaube auch, ich bin ja auch immer eher Team Pogacar als Team Vingegaard, aber ich finde es halt gut, dass es diesen Gegenspieler gibt. Er der offene Typ, der lustig ist, Vingegaard eher immer so ein bisschen verschlossen, familiär, also so sehr für sich, gibt selten mal was preis, man kann schwer in ihn reinschauen. Das macht es ja auch irgendwie aus, ne? Dass sie so unterschiedlich sind. Mhm. Und ja, so ein Duell fesselt ja immer. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es die gibt. Ich kann halt immer nur sagen, wenn ich mit den Leuten spreche, deswegen glaube, ist es halt auch, ich würde mir halt gerne so ein Pogacar, ich habe das ja auch mal versucht, so wie jetzt auch hier im Podcast, so meine Sicht vom Gruppetto auch wiederzugeben. Ich würde mir halt wünschen, dass es mehr so Fahrer gibt, die ja auch irgendwie Persönlichkeiten sind, Stars sind und halt nicht so weit vorne mit rumfahren, weil ich würde halt behaupten, jetzt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, die kann ja viel mehr mit dem Fahrer sich identifizieren, der auch berghoch leidet, der sich quält, der sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und der irgendwie mit einer Stunde Rückstand da ankommt. So, also das ist ja viel näher dran an der breiten Masse als ein Pogacar. Ich sag mal, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, dass bei dieser ganzen Faszination, die ich auch für die Jungs da ganz vorne habe, ist halt bei mir auch immer ein Gedanke, wie kann man denn 10 Minuten Vorsprung beim Giro haben? Also wie kann man denn so viel besser sein als die Zweiten? Als der Zweite oder der Dritte. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich mir dann immer so denke, so ich glaube, das ist halt, ich bin schon in der Szene und sitze manchmal mit offenem Mund da. Also wenn mich jetzt jemand fragt halt, ja, warum ist Pogacar so gut, da hast du keine Antwort darauf. Du bist halt so, ja, der ist halt so gut. Und wir müssen ihm alle glauben, dass das auch hoffentlich alles so ist. Mhm. Eine andere Wahl haben wir halt nicht so, ne? Das ist es halt. Das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, weil, ja, die Radsport hat halt so ein bisschen die Historie, ne? Das ist irgendwie so Wunder, gab es da selten. Oder wenn man dachte, es sind Wunder, hat sich irgendwie später rausgestellt, okay, war doch kein Wunder. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen das Einzige, dass es natürlich einfach in so einer, so erfolgreich ist und so gut ist, dass man sich dann, das natürlich dann auch ganz normal ist, glaube ich, dass man sich manchmal sich denkt, okay, krass, wie soll das auf normalen Wege alles funktionieren? Das sind ja, glaube ich, auch ganz normale Gedanken, die man auch aussprechen darf.
Wo und wie wirst du dieses Jahr die Tour schauen? Bist du irgendwo vor Ort oder tust du das zu Hause vom Sofa aus? Hast du da schon Pläne?
Ich glaube, die ersten 2-3 Tage werde ich wieder mit der ARD in Saarbrücken ein bisschen kommentieren. Da freue ich mich drauf. Und dann werde ich, glaube ich, die meiste Zeit von der Couch aus verfolgen. Aber auf der anderen Seite bin ich ja frei und die eine oder andere Anfrage vielleicht für irgendeinen Partner da mal hinzufahren, was zu machen, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin halt noch gerade so ein bisschen in der Phase, dass ich habe ja eigentlich auch nicht aufgehört, um jetzt viel mehr von zu Hause weg zu sein als vorher schon. Und ich würde es auch genießen, irgendwie mit meiner Familie auf der Couch die Tour zu schauen und dann noch, dann, wenn die Etappe zu Ende ist, mit meinen Kindern eine Runde zu Fahrrad fahren oder zu spielen oder so. Von daher,
also
lass ich das auf mich zukommen.
Also Bikepacking nach Wembley war vertretbar, aber Bikepacking nach Nizza von dir wird es nicht geben über die Alpen.
Nee, das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht.
Ja, dann.
Da muss die Tour ein bisschen näher starten. Düsseldorf, Bikepacking nach Düsseldorf hätte ich gemacht.
Ja.
Von Köln, 38 Kilometer.
Da wären wir dabei.
Dann auf jeden Fall viel Spaß beim Tour de France gucken.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind einmal durch deine Karriere gegangen. Wir sind einmal durch die Tour de France dieses Jahres gegangen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch in Zukunft von Rick Zabel hören werden in der Radsportwelt. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. In 14 Tagen melden wir uns wieder mit der nächsten Folge. Wenn ihr bis dahin Entzugserscheinungen habt, könnt ihr gerne am Kiosk ein gedrucktes Magazin von uns kaufen oder im Internet unter bike-x.de oder auf Social Media bei unseren Roadbike Magazin Kanälen weitere Dinge von uns lesen. Vielen Dank, Erik, für die Mitmoderation. Vielen Dank, Rick Zabel.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke, Rick.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.